Ich lese zuerst aus Exodus 19, 1 bis 8. Etwa 2 Monate, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Sie hatten Refidim verlassen, waren in die Wüste Sinai gekommen und schlugen dort am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Nachkommen Jakobs, den Israeliten, Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Mose kehrte vom Berg zurück, rief die führenden Männer des Volkes zusammen und teilte ihnen alles mit, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Die Israeliten waren einer Meinung: Wir wollen alles tun, was der Herr uns sagt. Diese Antwort des Volkes überbrachte Mose dem Herrn. Exodus 20, 1 bis 3. Dann sprach Gott folgende Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Exodus 24, 7 bis 11. Dann nahm er das Buch des Bundes und las es dem Volk vor. Wieder erklärten sie: Alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Wir wollen seinen Geboten gehorchen. Mose besprengte das Volk mit dem Blut aus den Becken und sagte: Dieses Blut besiegelt den Bund, den der Herr mit euch geschlossen hat, indem er euch diese Gesetze gab. Anschließend stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 der führenden Männer Israels auf den Berg. Dort sahen sie den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen schimmerte wie Saphir, klar wie der Himmel. Und obwohl die führenden Männer Israels Gott sahen, tötete er sie nicht. Ja, sie aßen und tranken sogar in seiner Gegenwart. 1. Petrus 2, 9 bis 10. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen.
Ein Vertrag ist eine rechtsverbindliche Selbstverpflichtung zwischen zwei oder mehreren Parteien, etwas Bestimmtes zu tun oder zu lassen. Es geht um Leistung und Gegenleistung. Ich bin Theologe und kein Jurist, aber ich glaube, ganz vereinfacht kann man sagen, dass viele Verträge aufgebaut sind auf einer Wenn-Dann-Beziehung, auf einem Wenn-Dann-Prinzip. Wenn die vereinbarte Leistung, dann gibt es auch die Gegenleistung. Wenn keine Leistung, dann auch keine Gegenleistung und vielleicht sogar eine Sanktion oder eine Strafe. Der erste richtige Vertrag, an den ich mich erinnern kann, den ich unterschrieben habe, war ein Einjahresvertrag für ein einjähriges Praktikum in einem Altenheim. Die Einrichtung hat mir 12 Monate die Möglichkeit gegeben zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und dafür pro Monat noch 150 D-Mark, das ist die Vorgängerwährung vom Euro, falls es jemand nicht weiß, mir das zu geben. Und ich habe ihnen dafür 12 Monate lang, oder das war der Deal, 12 Monate lang meine ungelernte Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Nach 10 Monaten hatte ich keine Lust mehr und ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Von meiner Seite aus hätte man das relativ problemlos und unkompliziert auflösen können, aber es gab halt diesen Vertrag. Und ich hatte meinen Teil des Vertrags nicht eingehalten. Durch manche Gespräche ist es einigermaßen gut ausgegangen. Mein nächster Vertrag war mein Ausbildungsvertrag. Nicht nur einjährig, sondern dreijährig. Das Klinikum Wetzlar hatte sich dazu verpflichtet, aus mir einen guten Krankenpfleger zu machen. Und ich sollte dafür Leistung bringen, lernen, auf Station arbeiten. Beide Zwischenprüfungen habe ich mit 5 gemacht und hatte meinen Teil des Vertrages, nämlich Leistung zu bringen, nicht genügend erbracht. Auch da ist es einigermaßen gut ausgegangen. Der nächste Vertrag, an den ich mich erinnere, ist ein Autokaufvertrag. Dieses Mal habe ich eingehalten und bezahlt und mein Gegenüber hat mir Schrott verkauft, hat seinen Teil des Vertrages nicht eingehalten. Es sind keine guten Erinnerungen an diesen Vertrag. Und mit ein bisschen finanziellem Schaden ist aber auch das einigermaßen glimpflich ausgegangen. Am 5.8.93 habe ich bei klarem Verstand und ohne Einfluss von irgendwelchen Rauschmitteln einen Vertrag unterschrieben, von dem ich wusste, es gibt keine Ausstiegsklausel. Einen lebenslangen Vertrag, nicht nur ein Jahr, nicht nur 3 Jahre, nicht nur ein Auto, sondern einen lebenslangen Vertrag. Nathan und ich haben geheiratet und wir haben einen Vertrag mit der Klausel unterschrieben, bis der Tod uns scheidet. Der Ehevertrag, der Ehebund ist ein lebenslanger Bund. Und zwar ein lebenslanger Bund, wo eigentlich von vornherein klar ist, beide Vertragspartner können das nicht halten. Sind von sich aus nicht in der Lage, das zu halten. Warum erzähle ich euch das? Wir haben im Sommer 2018 Silberhochzeit. Ihr könnt euch schon mal über ein Geschenk Gedanken machen. Aber das ist nicht der Hauptpunkt, sondern weil es in diesem Text, den wir uns jetzt angucken, um einen Vertragsschluss geht. Immer wenn in der Bibel von einem Vertrag die Rede ist, den Gott mit Menschen macht, ist von einem Bund die Rede. Und innerhalb unserer Predigtserie Gott erleben mit Mose im Glauben wachsen, sind wir in den letzten Wochen ein ganz gutes Stück mit dem Volk Israel gegangen. Das Volk, das in Gottes Geschichte mit dieser Welt, das in Gottes Geschichte mit uns Menschen eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Eine der Hauptrollen. Mindestens im Alten Testament. Da gibt es diese ganz besondere Beziehung zwischen Gott und diesem Volk. Wir sehen das in unserem Text an einigen Formulierungen, wenn es hier heißt, ihr sollt vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Das hat Gott im Alten Testament nur den Israeliten gesagt. Gott hat um dieses Volk geworben, er hat sich ihnen vorgestellt, er hat sie geliebt, er hat sie versorgt, er hat sie befreit, er hat alles richtig gemacht. Er war ein unglaublich guter Liebhaber, aber die Israeliten haben immer wieder auch nach rechts und links geguckt, gibt es nicht vielleicht doch noch eine bessere Alternative? Obwohl sie wussten, dass sie ohne Gott schon vor 400 Jahren verhungert wären in Kanaan und dass Gott sie aus dieser Hungersnot nach Ägypten geführt hat, um sie dort zu versorgen. Obwohl sie genau wussten, dass es Gott war, der aus einer kleinen Familie ein mittlerweile so riesiges Volk gemacht hat. Obwohl sie wussten, dass es Gott war, der nicht zugelassen hat, dass in den 400 Jahren, die sie in Ägypten dann in der Sklaverei, in der Gefangenschaft waren, dass es Gott war, der nicht zugelassen hat, dass die Willkür von irgendeinem Pharao sie ausgelöscht hat. Obwohl sie wussten, dass Gott sie aus dieser Gefangenschaft jetzt befreit hat. Das war gerade mal etwas mehr als 2 Monate her. Obwohl sie genau wussten, dass es Gott war, der vor ihren Augen das Meer geteilt und sie in der Wüste mit Wasser und mit Brot versorgt hat und mit einem genialen Leiter. Und die biblischen Berichte von diesen historischen Ereignissen, die haben wir uns in den letzten Wochen angeschaut und darüber nachgedacht, wie Gott ist. Und was dieser Gott mit uns heute zu tun hat und was wir daraus für unseren eigenen Glauben leben können, egal an welcher Stelle dein eigener Glaube gerade ist. Und wenn wir beim Bild der Beziehung bleiben, dann könnte man sagen, der Weg des Volkes Israel bis zu diesem Punkt hier war sowas wie so eine Datingzeit. Gott hat seinem Volk über viele Jahre die Möglichkeit gegeben, ihn besser kennen und auch besser lieben zu lernen. Und jetzt bekommt diese Beziehung an dieser Stelle hier, in diesem Moment, einen öffentlichen und einen offiziellen Charakter. Es kommt zum Bundesschluss, zu einem Vertragsschluss, zu einem offiziellen Vertrag zwischen zwei Vertrags- bzw. Bundespartnern. Gott auf der einen Seite und das Volk Israel auf der anderen Seite. Und dieser Bund wird in der Theologie als alter Bund bezeichnet. Warum als alter Bund? Weil es später durch Jesus nochmal einen neuen Bund gab. Und zwischen diesen beiden Bünden gibt es einige Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch einen ganz entscheidenden Unterschied. Und das möchte ich mir heute gerne mit euch angucken. So ähnlich wie eine Ehe nach einer Verlobungszeit. Es ist ein anderer Bund. Es ist ein anderer Schwerpunkt in dieser Zeit. Aber trotzdem bauen die beiden aufeinander auf. Die Ehe nach der Verlobungszeit ist nicht eine komplett andere Beziehung, aber es ist eine andere Art, miteinander in Beziehung zu treten. So kann man alten und neuen Bund miteinander vergleichen. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch Unterschiede. Und viele Menschen, wenn sie über Gott oder über Religion nachdenken, haben sofort das Denken des alten Bundes im Kopf. Und zwar nur das Denken des alten Bundes. Der wird in Vers 5 im ersten Text beschrieben. Da heißt es, dieser Bund ist auf einer Wenn-Dann-Beziehung aufgebaut. Wenn ihr mir gehorcht, dann sollt ihr mein besonderes Eigentum sein. Und für viele heute macht das keinen Sinn. Das ist ein total veraltetes Vorgehen. Klar, bei Gott muss ich und dann oder ich darf nicht und dann findet er mich toll. Eigentlich ist das Erpressung. Da fehlt doch die Liebe, oder? Das geht doch so heute nicht mehr. Das kann man doch heute so nicht mehr sagen. Das ist eine Zumutung. Und wir fangen an, uns nach Alternativen umzugucken, wie die Israeliten. Die Formulierung, ihr seid mein besonderes Eigentum, kommt an einigen anderen Stellen in der Bibel und auch in außerbiblischen Quellen vor. Und dieses Wort, was dort gebraucht wird, das beschreibt ganz häufig den Besitz eines Königs, dem sowieso alles gehört. Und in dieser Fülle von allem gibt es etwas ganz Besonderes, was heraussticht. Und das gilt für die Israeliten. Und interessanterweise wird das später im Neuen Testament nochmal der gleiche Begriff für alle Menschen gebraucht, die Jesus vertrauen, also zur Kirche, zu Jesus gehören. Die Familie Gottes. Vielleicht hast du in deinem Besitz von allem auch irgendwie so Highlights. Bei mir gibt es in meinem Büro gibt es so einen Regalboden, auf dem ich mir so besondere Sachen aufhebe und aufbaue. Und ich gucke da immer mal hin und dann muss ich grinsen und dann erinnere ich mich und dann bin ich dankbar oder freue mich an den Sachen. So bezeichnet Gott sein Volk. Ein besonderes Eigentum und er sorgt auch ganz besonders für sie. Und die Bibel spricht in dem Zusammenhang dann von Segen. Und das Volk Israel hatte Verheißungen, also Versprechen von Gott für ein Land, für ein großes Volk und für Segen. Und jetzt sind 400 Jahre in Gefangenschaft gewesen und sie haben von all dem nicht wirklich viel gemerkt. Und Gott schafft sich auch nicht ein Volk als Besitz an, um es dann irgendwo auf einem Regalboden hinzustellen, damit es einstaubt, sondern er schafft sich ein Besitz an für eine ganz besondere Aufgabe. Und das steht in Vers 6, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Kurzes Zwischenfazit. Im alten Bund bedeutet, mit Gott verbunden zu sein, sein besonderes Eigentum zu sein, von ihm besonders gesegnet zu sein und einen besonderen Auftrag zu haben. Aber die Basis für diesen Bund ist diese Wenn-Dann-Beziehung. Und dann trifft dieser Text in unserer Kultur heute, in Deutschland oder in Europa, im Westen. Und Überall sind Beziehungen und ist unser Alltag von Wenn-Dann-Beziehungen geprägt. Und ich vermute, dass das einer der Gründe ist, warum Menschen häufig auch so ablehnend und allergisch auf Gott und auf Religion reagieren. Kaum jemand sehnt sich nach noch einer Beziehung, die leistungsabhängig ist. Niemand braucht sowas. Wenn Leistung, dann Segen. Wenn ihr euch bemüht, dann werde ich euch geben, was ihr wollt. Wenn ihr gehorcht, dann werde ich euch segnen. Wenn ihr ausreichend betet oder anbetet, werde ich euch lieben und gebrauchen und gesund machen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Kein Mensch braucht das. Aber viele Momente in unserem Alltag funktionieren genau nach diesen Prinzipien des alten Bundes. Wenn du jetzt lieb bist, kriegst du nachher noch ein Eis. Wenn du ordentliche Leistung bringst, dann wirst du weiterkommen. Wenn du besser bist als dein Kollege, dann steht deiner Karriere nichts mehr im Weg. Wenn du deine Kinder über alles liebst, dann, wenn du gut bist, dann wirst du versetzt und wenn du die richtigen Klamotten hast, dann gehörst du dazu und wenn du gut predigst, dann wächst deine Kirche und wenn du genug Geld hast, dann kannst du Urlaub machen und wenn du jeden Tag eine gute Tat tust, dann freut sich dein Karma und wenn du nur fest genug positiv denkst, dann wird das alles klappen und wenn du dann den Job bekommst, den du dir so sehr wünschst, dann war das eben dein gutes Karma. Überall. Und jetzt kommt mitten in diesen Alltag die gute Nachricht. Das ist der alte Bund. Das muss so nicht bleiben. Jeden Sonntag, wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns an das, was Jesus gesagt hat. Dieses Blut, mein Blut, ist das Blut des neuen Bundes. Und dieser neue Bund funktioniert anders. Die Grundlage für beide Bünde, für den alten und für den neuen Bund, ist Gottes Gnade. Auch für den alten Bund ist Gottes Gnade die Grundlage. Bevor Gott irgendwelche Forderungen stellt und bevor Gott hier genau an dieser Stelle, ihr solltet die Texte zwischen denen, die wir abgedruckt haben, auch zu Hause mal lesen. An dieser Stelle, bevor Gott hier dem Volk die 10 Gebote und noch ganz viele Gebote mehr gibt, hat er sie schon befreit. Aus Gnade. Ohne, dass dieses Volk was dafür getan hat. Die Gebote sind nicht die Grundlage. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Missverständnis im christlichen Glauben. Die Gebote sind nicht die Grundlage für die Befreiung der Israeliten, sondern sie sind eine Folge der Befreiung. Das Einhalten der Gebote ist nicht die Voraussetzung der Annahme von Gott, sondern es ist eine Folge der Annahme von Gott. Nachdem Gott sein Volk befreit hat, wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt, nachdem sie diese Erfahrung gemacht haben, bekommt das Volk die 10 Gebote. Und jedes einzelne der Gebote beschreibt eigentlich Gottes Wesen und das, was ihm wichtig ist. Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Ordnung, Frieden, Sicherheit. Die Gebote waren niemals als Weg zu Gott konzipiert. Halte die Gebote und Gott wird dich annehmen. Sondern als Weg mit Gott. Und deswegen erinnert Gott sie hier. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Und nach dieser Erfahrung, dann kommen die Gebote. Sie sind eine Erinnerung an Gottes Wesen und seine Motivation und unsere Erfahrung mit Gott. Und diese Erfahrung führt zu Liebe und zu Begeisterung und zu Dankbarkeit über Gott. Und dann versuchen wir häufig, hoffentlich, die Gebote zu halten, weil wir wissen, es macht Gott Freude. Übrigens stand Mose genau an der Stelle schon mal, damals noch alleine, beziehungsweise als Hirte mit seiner Herde. Es war genau dieselbe Stelle, an der Gott in dem brennenden Dornbusch, der nicht verbrannt ist, zu Mose gesprochen hat und sich Mose mit seinem Namen vorgestellt hat. Ich bin. Und weil ich bin, kannst du sein. Damals war die größte Angst von Mose, dass er nicht gut genug war, dass er nicht gut genug reden konnte, dass ihm sowieso niemand glauben wird. Und Gott sagt ihm, hey, nicht wer du bist ist wichtig, nicht was du kannst ist wichtig, sondern wer ich bin und was ich kann. Und Gott hat ihm damals gesagt, ich werde durch dich mein Volk befreien und danach werdet ihr genau hier stehen und mich anbeten. Und jetzt steht Mose hier mit schätzungsweise 1,5 Millionen befreiten Israeliten in der Wüste, am Berg und die Stimmung kippt. Schon ungefähr 2 Monate nach einer 400-jährigen Gefangenschaft fängt das Volk an zu meutern. Es stinkt ihnen da zu sein und ich kann mir vorstellen, sie haben alle auch tierisch gestunken. Und mit diesem Volk, mit diesen durchschnittlichen, unzufriedenen Menschen, die wieder mal meinen, es besser zu wissen, schließt Gott einen Bund und nennt sie sein besonderes Eigentum. So ist Gott. Und wir machen jetzt einen Sprung 1500 Jahre nach vorne. Der Apostel Petrus, ein Freund und ein Jünger von Jesus Christus, hat in seinem Brief im Neuen Testament, im hinteren Teil der Bibel finden wir das, an eine ganz gewöhnliche, durchschnittliche Kirche etwas geschrieben. Eine Kirche, wie wir es sein könnten. Und er hat in diesem Brief fast identisch wiederholt, was Gott damals zu Mose und Israel gesagt hat. Aber ohne den Wenn-Dann-Aspekt. Das ist der neue Bund. Petrus schreibt im Auftrag von Gott an eine Kirche, in der Menschen mit ganz unterschiedlichen Glaubenserfahrungen zusammengekommen sind. Und in dem Brief, wenn man diesen Brief liest, wird klar, mit was diese durchschnittliche Gemeinde alles zu kämpfen hatte. Da werden Begierden angesprochen, die die Leute haben. Es wird angesprochen, dass Ehen gescheitert sind. Die Menschen wurden krank und es gab Nöte und es gab Sorgen und es gab Herausforderungen. Und Petrus spricht das alles an. Und sagt, das muss und soll alles nicht so bleiben. Er ermahnt sie in diesem Brief. Und gleichzeitig spricht er von ihnen, von dieser Kirche. Ihr seid Gottes besonderes Eigentum. Ihr seid eine Priesterschaft. Ihr seid ein besonderes Volk. Und es klingt ein bisschen anders als in dem Text in 2. Mose, weil er hier einfach schreibt, ihr seid das. Er beschreibt das als Tatsache und nicht als Potenzial. Ihr könnt das werden, wenn. Im ganzen Neuen Testament gibt es bei Beziehungsaussagen zwischen Gott und Menschen kein Wenn-Dann-Verhältnis mehr. Im ganzen Neuen Testament. Nichts, was wir uns erst erarbeiten müssten, nichts, was wir Gott erst beweisen müssten. Und das ist sehr interessant und sehr anders. Und plötzlich stellt Gott im neuen Bund nämlich nicht mehr unsere Leistung, unseren Gehorsam, unsere Disziplin oder irgendwas von uns an den Anfang, sondern durch Jesus Christus wird das Ganze komplett umgedreht. Seine Annahme steht am Anfang, bedingungslos und für immer. Du bist Gottes Schatz. Du bist sein Eigentum. Das, was wir uns so gern verdienen wollen, angenommen sein, geliebt werden, beliebt sein, ist uns als Grundlage in Jesus gegeben und an den Anfang gestellt. Kannst du das hören? Im neuen Bund ist Gehorsam, der aus Gottes Gnade folgt, nicht mehr um zu, sondern weil. Nicht mehr um geliebt zu werden, sondern weil wir geliebt sind. Und das Neue Testament geht völlig selbstverständlich dann auch davon aus, dass diejenigen, die das erlebt haben und erfahren haben, natürlich nach Gottes Willen fragen und ihm gehorchen wollen Und dann kommen die 10 Gebote auch ins Spiel, in denen Gott deutlich sagt, hey, das möchte ich, so ist mein Wesen. Und wenn ihr mir gefallen wollt aus Dankbarkeit, dann sind das Dinge, die, mit denen ihr das umsetzen könnt in eurem Alltag. Gehorsam ist im neuen Bund nicht der Weg, um was zu erreichen, sondern die Folge von etwas Erreichtem. Nicht der Weg, um etwas geschenkt zu bekommen, sondern die Folge von etwas, was wir bereits in Fülle geschenkt bekommen haben. Und Gehorsam ist eine Erfahrung auf Gottes Gnade. Seht ihr den Unterschied? Der alte Bund ist Gottes Gnade und dann der Bund mit dieser Wenn-Dann-Beziehung. Wenn ihr gehorsam seid, dann werdet ihr angenommen als Geschenk. Und im neuen Bund die komplette Umkehrung aufgrund der Gnade Gottes. Das Geschenk der Annahme kommt zuerst und daraus folgt der Gehorsam. Und seht ihr, wie tief wir in unserem Alltag in diesem alten Schema drinstecken und wie tief das in uns verwurzelt ist. Ich habe so das Gefühl, das ganze Leben funktioniert nach diesem Wenn-Dann-Ding und wenn ich aufstehe, dann... Aber auch ganz viel Glaubensleben funktioniert genau noch nach diesem Schema. Und ganz oft auch noch bei den Menschen, die sagen, ich lebe doch schon so lange mit Gott. Aber diesen Unterschied habe ich irgendwie noch nie so richtig kapiert. Und wir hören von der Gnade Gottes, die schon länger mit Gott unterwegs sind. Und wir nicken zustimmend und sind begeistert von Gottes Gnade und sortieren es trotzdem wieder in irgendein Leistungssystem ein. Gott hat in seiner Gnade so viel für mich gemacht, er hat mich gerettet. Jetzt will ich ihn aber auf keinen Fall enttäuschen. Und jetzt muss ich ihm doch auch zeigen, dass ich es auf alle Fälle wert bin, dass er das für mich gemacht hat. Und er hat mich aus Gnade zu seinem Kind gemacht und jetzt geht es darum, den Papa stolz zu machen. Und wenn ich jetzt meinen Zehnten gebe, dann wird er mich versorgen. Und wenn ich regelmäßig bete und Bibel lese, und dann wird er mich und mein Kind beschützen. Alle Religionen funktionieren genau nach diesem Prinzip. Bete, gehorche, pilger, spende, verzichte, wache, geißel dich, was weiß ich. Und je mehr, desto besser. Mach das Richtige und du bekommst entsprechende Belohnung, entweder in dieser Welt oder eventuell dann auch später. Und wisst ihr, was Gott sagt? Ich weiß das. Und ich kenne dich. Und ich kenne euch. Und ich weiß, dass dein Leben so läuft. Und deswegen brauchst du nicht auch noch eine Gottesbeziehung, die nach diesem Schema läuft. Gottes Gnade ist nicht nur das kleine Einmaleins, ist nicht nur das ABC des christlichen Glaubens und des christlichen Lebens, was dann irgendwann von Heiligung und Disziplin und Gehorsam abgelöst wird. Da war die Gnade und jetzt kommt die Anstrengung. Gottes Gnade ist das große Einmaleins, das A bis Z des christlichen Glaubens und Lebens. Vom ersten bis zum letzten Moment müssen wir an diese Gnade erinnert werden, sonst fallen wir gedanklich und mit unserer Motivation wieder zurück in die Verhaltensweisen des alten Bundes. Auch vieles christliche Verhalten ist altes Bundverhalten. Nochmal, unsere Beziehung zu Gott lebt nicht von unserer guten Leistung und unserer Veränderung, egal wie fromm das klingt. Unsere Beziehung zu Gott bringt als Folge im Idealfall gute Leistung und Veränderung hervor, gilt aber auch uneingeschränkt, wenn wir jeden Tag eben nicht schaffen, was eigentlich nötig wäre. Deswegen ist das ein neuer Bund. Und diese gute und entlastende Nachricht, die konkurriert mit unserem Alltag, der überall von diesen Wenn-Dann- und Um-Zu-Beziehungen und Prinzipien geprägt ist. Und es gibt diese Wenn-Dann- und Um-Zu-Beziehungen, weil wir natürlich angenommen und beliebt und akzeptiert sein wollen. Und ich merke das bei mir auch. Ich nenne das dann Netzwerken, wenn ich unbedingt noch jemanden treffen muss, um da diesen Gewinn rauszuziehen. Und ich muss unbedingt das noch gelesen haben, um das dann sagen zu können. Oder das ganze Leben ist voll. Und in so einem Alltag brauchen wir nicht auch noch einen Gott oder einen Glauben, der so funktioniert. Das macht uns fertig. Und das weiß Gott. Und deswegen gibt es den neuen Bund. Wenn du wirklich und ehrlich die Bibel liest und dich auf Gott einlässt, wirst du merken, dass sich in der Bibel ein Gott vorstellt, der anders ist. Ein Gott, der sagt, komm zu mir, bei mir ist es anders. Du bist auserwähltes Volk, du bist Schatz, du bist sein besonderes Eigentum. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht für einen herausfordernden Alltag in Familie, in Ehe, in gescheiterter Beziehung, im Beruf, im Studium, in der Großstadt. Die Botschaft von einem gnädigen Gott ist keine Zusatzbelastung, sondern notwendig, um zu überleben. Sie gibt uns eine stabile Basis, auf der wir den normalen Wahnsinn des Alltags in Griff nehmen können. Du bist geliebt, dir gehört schon alles, was ich habe, sagt Gott. Und diese Tatsache hat tatsächlich das Potenzial, unser eigenes Leben, unsere Kirche, unsere Stadt zu verändern, weil diese Tatsache befreit. Wir müssen nicht mehr jeden Euro zusammenhalten, den wir haben. Wir müssen nicht mehr jedem Euro nachjagen. Wir müssen uns nicht mehr über unser Jahresgehalt definieren, sondern wir können großzügig teilen und abgeben, weil wir uns seiner Versorgung sicher sind. Ich glaube fest, dass wie tief wir das Evangelium verstanden haben, zeigt sich unter anderem auch an unserem Spendenverhalten. Und glaube ich tatsächlich, dass Gott mich versorgt? Wenn ich doch sicher bin, dass ich vom Schöpfer dieser Welt, der höchsten Autorität, die es gibt, akzeptiert und geliebt bin, dann relativiert das die Meinung von meinem Chef und von meinem Nachbarn und von meinem Prof und von meinem Ex-Partner. Die entscheidenden Worte sind bereits über mich gesagt. Ich kann also getrost meinen eigenen Weg suchen und finden. Wenn ich die Liebe Gottes habe, dann hängt mein Lebensglück nicht mehr daran, ob ich den Traumpartner finde oder nicht. Gott hat mir alles gegeben, Zuhause, Geborgenheit und Annahme. Wir haben eine Familie, auch ohne Familie. Und wir haben die größte Liebe, die es gibt, auch ohne die große Liebe. Und auf dieser Basis kann ich Bitterkeit und Selbstmitleid und alles, was Unzufriedenheit, die da reinkommt, die Basis nehmen und Gnade dahin packen. Und dieses Evangelium lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen. Und diese Gnade wird alle unsere Lebensbereiche komplett verändern. Nicht weniger Anspruch hat Gott mit seinem neuen Bund. Es ist nicht mehr der ständige Ruf nach Leistung, sondern die Erfahrung von Gottes Gnade, die Basis bildet. Und mit dieser Erfahrung hängt auch eng der neue Auftrag zusammen. Ihr seid eine Priesterschaft. Was bedeutet das? Die Aufgabe von einem Priester war es, Menschen dabei zu helfen, anderen Menschen dabei zu helfen, in Gottes Nähe zu kommen. Das hat ein Priester gemacht. Dabei zu helfen, dass Menschen, die mitten in ihrem Alltag stecken und gefangen sind, in Gottes Verbindung, in Gottes Gegenwart kommen können. Priester sein ist ein Vermittlerauftrag. Menschen dabei zu helfen, Gott kennenlernen zu können. Das ist eine wunderschöne Aufgabe. Durch unsere Verbindung zu Gott helfen wir anderen Menschen, Gott zu finden. Was für eine Chance in einem Umfeld, in einer Großstadt, in der es viele Menschen gibt, denen es nicht so leicht fällt, Gott zu finden. Viele Menschen, denen es nicht mal leicht fällt, Gott zu suchen. Es gibt so viele Gründe dafür, das nicht zu tun. Zu beschäftigt, keine Relevanz, noch nie darüber nachgedacht, zu DDR-Zeiten gehört haben, was für ein Schwachsinn das ist, keine ansprechende Kirche. Mich erschlägt das manchmal und ich bin traurig und ich frage mich, was soll ich da machen? Und gleichzeitig umgeben zu sein von dieser Sehnsucht, die bei Alternativen nicht gestillt wird. Und von der Sehnsucht und der Suche nach dem Ausweg aus diesem Wenn-Dann-Hamsterrad, das unseren Alltag prägt. Und das passt nicht zusammen. Wir sind durch die Verbindung mit Gott seine Priester, Brückenbauer, indem wir anderen helfen, vielleicht indem wir Fragen beantworten, aber ganz einfach durch einen Lebensstil, der so sehr an Gott gebunden ist, dass es inspirierend ist für andere, uns dabei zuzusehen. Vielleicht, hoffentlich, kennst du jemanden, bei dem das so ist. Und hoffentlich sehnst du dich danach, dass du so jemand für andere sein kannst. Und das können wir sein in Zeiten, wo es uns gut geht, oft aber noch viel mehr in Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Dadurch, dass unser Umgang mit Schwierigkeiten und Krisen auf der Basis von Gnade passiert und wir einen Trost erlebt haben, den wir weitergeben können und damit andere trösten. Wir untereinander und wir für andere. Ihr seid das. Wir sind das. Und noch ganz kurz ein letzter Gedanke. Warum konnte Gott eigentlich diesen Wechsel vornehmen? Warum gibt es statt des alten Bundes jetzt den neuen Bund? Wieso kann Gott uns im neuen Bund einfach so beschenken? Ohne Vorleistung und ohne Gegenleistung. Wieso? Und die Antwort, so platt wie das vielleicht jetzt für dich klingt, ist wegen Jesus. Ich will es erklären. Weil Jesus für uns geleistet hat, weil Jesus der einzige Mensch auf diesem Planeten war, der alle Gebote gehalten hat, und zwar für uns mit. Jesus ist gekommen, um beide Seiten des Bundes zu erfüllen. Alle Auflagen von beiden Vertragspartnern dieses Vertrages hat Jesus erledigt. Und damit bleibt für uns, wenn wir zu ihm gehören, nur noch Segen und Glück übrig, weil die Leistung und die Strafe bereits bei ihm sind. In diesem Text heißt es, Mose liest die Gebote vor und das Volk erklärt voll motiviert, wir wollen alles tun und alles halten, was der Herr befohlen hat. Und dann nimmt Mose Blut von Opfertieren, was in so einer Schüssel ist, mit einem Ast, Ysop-Ast, und bespritzt das Volk damit. Und hat mich gefragt, und viele fragen mich das immer wieder, was ist das für eine Sauerei? Es war doch so schon eklig genug. Wieso immer so viel Blut im Alten Testament? So wurden damals Verträge geschlossen. Sehr eindrucksvoll. Es war keine Schriftkultur. Nicht so wie heute, indem man Papiere nimmt, die Vereinbarung draufschreibt, sich gegenseitig vorlegt, Kontroll liest und unterschreibt. Sondern ein Vertrag wurde geschlossen, in dem ein Tier in der Mitte geteilt wurde. Es blutete aus. Und für die Vertragspartner war klar, derjenige von uns, der den Vertrag bricht, dem wird es gehen wie diesem Tier. Und dann hat man das Blut genommen und auf die beiden Vertragspartner gespritzt. Mit der Aussage, das ist das Blut des Bundes. Das ist das Blut des Vertrages, wenn dann. Und schon ganz kurz nach ihrem großspurigen Versprechen haben die Israeliten Mist gebaut und die Gebote natürlich nicht gehalten. Kein Mensch kann die Gebote Gottes halten, so wie wir auch nicht, das ist kein Geheimnis. Und jeder, der Gottes Gebote nicht hält, verdient eine Strafe. Ein Vertrag, wo eine Seite den Vertrag bricht, bekommt nicht die Leistung, sondern auch die Sanktionen. So ist das. Und Israel hätte eigentlich dran sein müssen in diesem Moment, genau wie jeder von uns auch. Und eigentlich dürfte es nach dem alten Bund keinen von uns mehr geben. Und stattdessen ist Folgendes passiert. Jesus ist gekommen und er hat ein paar Stunden vor seinem Tod zusammen mit seinen Jüngern gegessen und gesessen und gesagt, mein Blut ist das Blut des neuen Bundes. Mein Blut wird vergossen, damit ihr gerettet werdet. Mein Leben wird geopfert, weil ihr euch selbst und die Welt zerstört. Ich bin das perfekte Opferlamm und für euch bleibt nur noch Segen übrig, wenn ihr mir vertraut. Jesus hat beide Seiten des Vertrages eingehalten, sein Part und unseren Part. Und darin liegt unsere Hoffnung, weil er die Strafe schon bekommen hat und den Tod erlitten hat, den wir eigentlich verdient haben. Den neuen Bund gibt es, weil Jesus die Forderungen des alten Bundes komplett erfüllt hat für uns. Und es bleibt Segen übrig. Und das beantwortet die Frage, die mir häufig gestellt wird, wofür war eigentlich das Kreuz da? Weil Gott damit seine Zusage in den Boden dieser Welt gerammt hat, ein für alle Mal. mitten in unser Leben. Und er hat nicht nur geredet, sondern gehandelt. Regeln können uns nicht retten, ein gutes Leben wird uns nicht retten. Egal wie sehr wir uns anstrengen, wir werden uns nicht selbst retten. Das kann nur Gott. Und er hat uns das ziemlich deutlich und auf ziemlich krasse Art gezeigt. Du bist, weil er gesagt hat, ich bin. Amen.